Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Welchen Einfluss haben Rechtspopulisten in den Kirchen? Das hat der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder erforscht. Wir sind mit ihm zum Interview verabredet. Außerdem heute bei Tag für Tag. Kirche kann krank machen. Warum es bei religiösen Festen immer wieder zu Corona-Ausbrüchen kommt. Und viele Häftlinge wurden zum Schutz vor Corona aus den Gefängnissen entlassen. Nicht alle freuen sich über die Freiheit und kirchliche Helfer haben alle Hände voll zu tun. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Es existieren sehr konservative kirchliche Milieus, die eine Affinität für rechtspopulistische Positionen aufweisen. Dieser Satz steht in einer Studie, die die Otto-Brenner-Stiftung, die Wissenschaftsstiftung der IG Metall, dieser Tage veröffentlicht hat. Die Forscher wollten herausfinden, wie Akteure der Zivilgesellschaft auf den zunehmenden Einfluss von Rechtspopulisten reagieren. Bedrängte Zivilgesellschaft von rechts heißt der Titel. Und in einem Kapitel geht es um Religion und Kirchen. Um die Frage also, welche Rolle Rechtspopulisten und rechte Einstellungen in den Kirchen spielen, wie stark etwa die AfD dort vertreten ist und wie kirchliche Funktionäre damit umgehen. Ermöglichen sie eine Debatte, eine Diskussion, auch mit Vertretern des rechten Milieus, oder grenzen sie ab und aus? Über die Ergebnisse kann ich jetzt mit dem Projektleiter und Studienmitautor Wolfgang Schröder sprechen. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel und Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB. Und jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Schröder.
Schönen guten Morgen, Frau Dietrich.
Herr Schröder, rechte Parteien und Rechtspopulisten bezeichnen sich selbst häufig als Retter des christlichen Abendlandes. Welche inhaltlichen Verbindungslinien gibt es denn Ihrer Studie zufolge zwischen den großen Kirchen in Deutschland und den Rechtspopulisten?
Ja, das sind eine ganze Reihe, die man da aufzählen kann. Beginnen wir mal mit dem Anti-Islamismus, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Die christlichen Kirchen traditionell gehen davon aus, dass sie das Monopol des Göttlichen und der Wahrheit für sich in Anspruch nehmen können. Und da ist natürlich kein Platz für den Islam. Dann die Vorstellung, dass im Zentrum der Gesellschaft Ehe, Familie steht, dass die Abtreibung eine Handlung wider Gottes ist, dass die Gleichstellung sich nicht mit den göttlichen Vorstellungen vom Miteinander der Geschlechter vereinbaren lässt und ganz weit zurückliegend auch der Antisemitismus. Das sind also historische Traditionslinien, die, das muss man auch deutlich betonen, gegenwärtig in den Kirchen eher eine Minderheitsposition beanspruchen können, die aber durchaus von einem Teil der konservativen Christen in den beiden großen Kirchen für sich beansprucht werden.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, konservative Christen. Können Sie mal die Gruppen oder die Strömungen innerhalb der Kirchen beschreiben, die sich eher zu politischen Einstellungen der neuen Rechten hingezogen fühlen?
Naja, wenn man das organisatorisch betrachten will, ist das die Evangelische Allianz in Deutschland, sind das Opus Dei-Leute auf katholischer Seite, die Pius-Bruderschaft, und das Ganze ist vielfältig flankiert von Netzwerken, die im Internet aktiv sind, wie CatNet oder IDEA. Und insofern ist das durchaus eine bunte Landschaft, die in diese Richtung operiert. Aber wie gesagt, das sind randständige Positionen in den beiden Kirchen mit einer gewissen Öffentlichkeitswirkung. Und die kommt immer dann zustande, wenn es um große Ereignisse geht, die auch die Gesellschaft interessieren, wie beispielsweise die Kirchentage.
Sie sagen das jetzt zu den christlichen Kirchen. Haben Sie sich auch andere Religionsgemeinschaften angeschaut?
Wir haben uns auch ein bisschen mit den jüdischen Communities in Deutschland befasst, wo aber solche Strömungen wirklich nur auf einzelne Individuen sich beziehen können, also die Anschlussfähigkeit an den Rechtspopulismus. So stark, wie wir das in den christlichen Kirchen kennen, ist das in den anderen Religionsgemeinschaften nicht der Fall, was einfach auch damit zusammenhängt, dass der Rechtspopulismus ja von der Struktur her gegen diese anderen Religionsgemeinschaften ausgerichtet ist.
Und zusammenfassend würden Sie sagen, in den christlichen Kirchen, da gibt es so etwas wie eine religiöse Rechte?
Das kann man auf jeden Fall sagen, die für sich beansprucht, das wahre Christentum zu verkörpern, eine enge Vorstellung von Wahrheit, von Göttlichkeit, von einer Gesellschaft, die mit sich in eins ist, weil sie homogen ist. Und das ist ja auch einer der Nährboden des Rechtspopulismus, dass man die heterogene, plurale Gesellschaft und die plurale Demokratie ablehnt, weil sie eine Gefahr für das Zusammenleben der Menschen bedeutet.
Und wie einflussreich sind diese Gruppen innerhalb der Kirchen?
Also sie haben wirklich nur einen randständigen Charakter, aber sie wirken dann auch wieder mit gewissen Positionen in die Mitte der kirchlichen Gemeinschaften hinein. Das konnte man sehr schön in der Flüchtlingsdebatte beobachten, wo die skeptische Haltung gegenüber einer zunehmenden Aufnahme von Migranten in Deutschland, von diesen Strömungen des Rechtspopulismus in den Kirchen sehr stark verstärkt wurde, was dann auch insgesamt in den Kirchen für Debatten sorgte, die man zunächst mal mit den Kirchen nicht in Verbindung bringt, weil die Kirchen waren ja diejenigen, die die Willkommenskultur 2015 an vorderster Reihe verkörpert haben, die mit ihrem Gebot der Nächstenliebe und der Integrationsbereitschaft auch diejenigen sind, die für das freundliche Gesicht dieser Gesellschaft stehen. Aber innerhalb der Kirchen ist es wie in der Gesellschaft, da lassen sich durchaus alle Strömungen auch wiederfinden. Insofern ist die große Herausforderung für die Kirchenführung ja auch immer, wie weit kann man gehen mit der eigenen Grundposition, ohne andere Gruppen auszugrenzen.
Die gesellschaftliche Bedeutung der Kirchen geht zurück. Wie einflussreich sind Sie denn Ihrer Einschätzung nach, wenn Sie Stellungnahmen gegen rechts veröffentlichen? Und wie groß ist dann auch die Debatte innerhalb der Kirche darüber?
Zunächst mal ist es ja die Aufgabe der Kirchen als Träger von Werten, von Formen des fairen, des ethisch geglückten Zusammenlebens, dass sie solche Skepsis, dass sie solche Gefährdungen öffentlich machen und dafür werben, ein auf Nächstenliebe gegründetes Zusammenleben der Menschen in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Und gleichzeitig sind gewisse Deutungen dann so, dass bestimmte Gruppen sich angesprochen fühlen können, nicht mehr als Teil dieser Kirchen begriffen zu werden. Und das ist diese Auseinandersetzung mit den konservativen Teilen der Kirche, die dann auch eine starke Affinität zu AfD-Positionen haben.
In den vergangenen Jahren gab es innerhalb der Kirchen immer wieder Diskussionen darüber, wie etwa mit der AfD umzugehen ist. Zum Beispiel zur Frage, ob man Vertreter zu den Kirchentagen einlädt. Jetzt kam dieser Tage gerade die Meldung, dass zum ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr in Frankfurt keine Vertreter der AfD eingeladen. Wie beurteilen Sie diese Strategie?
Das ist genau das Dilemma, in dem die Kirchenführung stecken. Auf der einen Seite setzen sie sich für Dialog, für Integration ein. Auf der anderen Seite sind sie als Institution der Wertesicherung verpflichtet, rote Linien gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen pauschale Abwertung von Menschengruppen zu ziehen. Und das ist ein sehr mühsamer und einer Gratwanderung gleichkommender Prozess. Da gibt es auch in dem Sinn kein wirkliches Patentrezept, bis auf die immer wieder neu zu aktualisierende Haltung, dass man im Gespräch bleiben muss. Aber Kirchen müssen rote Linien aufmachen, weil ansonsten werden sie natürlich unglaubwürdig als Anwalt von Werten und einem geglückten Zusammenleben in unserer Gesellschaft.
Sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder, Projektleiter der Studie Bedrängte Zivilgesellschaft von Rechts, dieser Tage veröffentlicht von der Otto Brenner Stiftung. Herr Schröder, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich bedanke mich auch sehr.
Das Coronavirus breitet sich in Deutschland langsam und auf niedrigem Niveau aus. Doch dort, wo es zuletzt größere Ausbrüche gab, da waren es häufig religiöse Feste oder Feiern, bei denen ein einzelner Infizierter, ein sogenannter Superspreader, das Virus an viele Menschen weitergab. So war es in der Baptistengemeinde in Frankfurt, bei einer Pfingstkirche in Bremerhaven oder bei Feiern des muslimischen Zuckerfestes in Göttingen. Wird Religionsausübung während der Corona-Pandemie zum Risiko? Michael Hollenbach ist dieser Frage nachgegangen.
Der Stuttgart stammende katholische Theologe Bernhard Lang unterscheidet zwei Typen von religiösen Menschen.
Der eine Typ sagt, die Religion ist etwas Persönliches, Individuelles. Das kann ich nur bis zu einem gewissen Grad mit anderen teilen, vielleicht sogar gar nicht. Der andere Typ sagt, Religion ist gerade das, was den Kern einer Gemeinschaft ausmacht. Und deshalb spielt die Versammlung eine so große Rolle.
Und diesen Typus finde man besonders in frei- und pfingstkirchlichen Gemeinden. Da sieht die evangelische Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg ganz ähnlich.
Das sind Gemeinden, wo man sich stärker umarmt, auch im übertragenen Sinn, als in einer eher unterkühlten landeskirchlichen oder diözesanen Gemeinde. Es ist sicher richtig, dass der Enthusiasmus, etwa jetzt laut loszusingen, da auch größer ist. Das sind ja auch die Stärken dieser Gemeinden.
Die Stärken, die aber eben auch ein erhöhtes Risiko in sich bergen. So räumte die Gemeinde der Evangeliumschristen aus Frankfurt, in deren Umfeld sich mehr als 200 Menschen mit Covid-19 infizierten, später ein, man habe weder einen Nase-Mundschutz getragen noch auf das Singen verzichtet. Neben der zwischenmenschlichen Nähe kann aber auch ein gewisses theologisches Verständnis zum Risiko werden. Das absolute Gottvertrauen, einem frommen Menschen können nichts passieren. Bernhard Lang.
Man bezieht sich da gerne auf eine Psalmstelle, die heißt, die Dämonen können dem Menschen immer Schaden zufügen, aber mir nicht. Zehntausende fallen zu deiner Rechten, Zehntausende zu deiner Linken. An dich kommt's nicht heran.
Dieses Gottvertrauen gäbe es offenbar in einigen christlichen Gemeinden, meint Dorothea Wendeburg. Zum Beispiel beim Abendmahl werde gesagt,
wir können den gemeinsamen Kelch auch trinken, da kann überhaupt nichts entstehen. Also da würde ich schon sagen, das heißt Gott herausfordern.
Die Großkirchen haben in den vergangenen Monaten lange ganz auf Gottesdienste verzichtet. Und auch die Muslime haben sich gerade während des Ramadans streng an die Vorgaben gehalten, sagt die Islamwissenschaftlerin Hamideh Moagigi.
Es ist auch wirklich ein ganz großer Einschnitt im religiöse, emotionales Leben, dass man abends nicht mit anderen zusammensitzen kann. Aber die Vernunft sagt, dass wir uns an die Vorschriften halten müssen.
Und dennoch ist es bei Familienfeiern des muslimischen Zuckerfestes in Göttingen zu 175 Corona-Infektionen gekommen. Auch wenn des Öfteren religiöse Feiern oder Gemeinschaften Auslöser für Corona-Infektionen gewesen sind, warnt die Medizinethikerin Julia Intorn davor, religiöse Gemeinschaften nun zu Risikogruppen zu erklären. Etwa, wie man das zu Beginn der AIDS-Infektionen mit Homosexuellen gemacht habe.
Das ist im Moment die ganz große Gefahr, dass wir eben anfangen, Gruppen zu bilden. Medizinisch mag das sinnvoll sein, von Risikogruppen zu sprechen. Sozial sollten wir das möglichst vermeiden, weil es immer zu Schuldzuweisungen, aber eben auch zu Formen von Diskriminierung und Rassismus führt. Dass sozusagen die anderen auch die sind, die alles falsch machen. Das ist nicht hilfreich.
Risikoreligionsgemeinschaft. Michael Hollenbach berichtete.
Thank you.
Die Corona-Pandemie hat alle Lebensbereiche erfasst, natürlich auch die Gefängnisse. Vielerorts wurden Gefangene entlassen, damit die Haftanstalten weniger voll sind und auch dort die Abstände eingehalten werden. Nun könnte man meinen, das sei ein Glücksfall für viele Häftlinge, die nun überraschend freikommen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Fachleute, auch aus kirchlichen Hilfsorganisationen, schlagen Alarm. Die Gefangenen würden ohne ausreichende Unterstützung auf die Straße gesetzt. Eine erfolgreiche Resozialisierung werde so verhindert. Thomas Klatt berichtet.
Im Gefängnis musste Platz geschaffen werden. Der grüne Justizsenator von Berlin, Dirk Behrendt, erklärte zu Beginn der Corona-Krise im März:
Beispielsweise die Ersatzfreiheitsstrafe. Zum Wochenende haben wir schon keine neuen mehr aufgenommen und jetzt haben wir sie entlassen. Das sind ja Menschen, die lediglich ihre Geldstrafe nicht gezahlt haben. Das kann man auch in 3 Monaten weiter vollstrecken.
Die Angst vor der Ansteckung ist groß. Wenn es unter den Insassen Corona-Positive geben sollte, wird es Isolier- und Quarantänebereiche im Gefängnis geben müssen. Und dafür wird seit gut 2 Monaten Platz geschaffen.
Das ist der Bereich des Jugendarrestes. Das ist ja in der Regel nur ein Wochenende oder bis zu 4 Wochen bei jungen Menschen. Das tut auch aktuell nicht Not. Den haben wir auch geschlossen und die jungen Menschen nach Hause geschickt, damit wir hier auch Mitarbeiter frei bekommen, die wir dann, wenn es eben in den Bereichen der Langstrafe Ausfälle gibt bei den Mitarbeitern, dass wir dann auch noch als Ersatz diese Mitarbeiter heranziehen können.
Eine prima Sache. Wer will nicht raus, könnte man denken. Nur so einfach ist das nicht.
Wir sind darauf gestoßen über die Beratungsstellen der Wohnungslosenhilfe, die uns zurückgemeldet haben, dass plötzlich eine ganz neue Form von Klienten da bei ihnen vor der Tür steht. Nämlich die Menschen, die entweder aus einer kurzen Haftstrafe vorzeitig, die ausgesetzt wurde zum Vollzug, oder dass Ersatzfreiheitsstrafen ausgesetzt werden im Vollzug.
Sagt Rolf Keicher, Geschäftsführer des Evangelischen Bundesfachverbands Existenzsicherung und Teilhabe, kurz EBIT. Derzeit würden Inhaftierte mit Haftstrafen bis 18 Monaten kurzfristig entlassen und säßen wortwörtlich auf der Straße. In normalen Zeiten gäbe es ein sogenanntes Übergangsmanagement, weiß der ehemalige Strafgefangene Matthias Scholze.
Da gibt es eine Vollzugsplankonferenz und dann wird geguckt, ja, wie die individuellen Begleitmöglichkeiten nach der Haft sein könnten. Gerade wenn jetzt Leute mit einem Gewaltdelikt entlassen werden, gibt es eine recht enge Sache, eine Anbindung an also sowieso Führungsaufsicht oder Bewährungshilfe, Begleitung durchs Landeskriminalamt, forensisch-therapeutische Ambulanz, Anbindung an einen Träger, der die ganze Sozialarbeit übernimmt. Da gibt es viele Möglichkeiten.
So sollte es nach den jeweiligen Strafvollzugsgesetzen der Bundesländer sein. Nun aber werde unkoordiniert Platz geschaffen, eine Art Verschiebebahnhof nach draußen. Die Justiz wisse oft gar nicht genug Bescheid über die Gefangenen, kritisiert Sozialexperte Rolf Keicher.
In der Regel werden schon die Menschen gefragt, wenn die Entlassung ansteht, hast du eine Wohnmöglichkeit? Und natürlich sagen die Menschen dann ja. Ich kann zum Bruder, zur Schwester, zur Familie, die es dann aber möglicherweise gar nicht gibt. Und genau in dieser Grauzone bewegt sich das offenbar. Man weiß wenig über aktuelle Sozialbeziehungen.
Das beobachtet seit Beginn der Corona-Krise auch der ehemalige Gefangene Matthias Scholze, der sich heute ehrenamtlich beim Sozialdienst katholischer Männer SKM engagiert. Er kümmert sich auch um die Menschen, die nun von heute auf morgen auf die Straße gesetzt werden.
Ich kenne es von 2 Leuten, die im offenen Vollzug sind, 2 lebenslängliche. Beiden haben wir Arbeit besorgt und dort ist es so, dass sie eben nicht mehr in der Anstalt sein müssen. Sie sind einfach nur telefonisch, dass sie einmal die Woche mit ihrem Sozialarbeiter sprechen und so, dass sie eben nicht in die Einrichtung kommen müssen, um halt keine Übertragerviren irgendwie reinzubringen.
Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Resozialisierung vom Homeoffice aus ist für die Betreuerinnen und Betreuer der sozialen Träger schwierig. Zudem gelten zum Beispiel auch im betreuten Wohnen Corona-Auflagen.
Das Problem ist, bei den Trägern wurde mir berichtet, dass die Schwierigkeiten haben, manchmal auch einen Aufnahmestopp haben, um eben auch ihre Leute in Wohngruppen nicht zu infizieren. Dass da erstmal so ein bisschen steht, also dass die Hilfe weiter angeboten wird, aber eine Aufnahme in Einrichtungen sich zeitlich ganz schön verschieben kann. Aber es ist eben schwer, den in so Wohngruppen zu bringen, um nicht zu wissen, wie sieht es mit ihm aus, ist der belastet oder nicht. Und Das sind so die Probleme, die da sind.
Frühzeitig Haftentlassene könnten bei karitativen Einrichtungen ein Bett und Nahrung erhalten, um nicht obdachlos zu werden. Das aber habe mit dem sonst üblichen Betreuungsübergangsmanagement wenig zu tun.
Man muss ja dann zu den Ämtern seine ganzen Unterlagen erstmal machen. Und auch die haben ja keinen oder wenig Publikumsverkehr, sondern vieles muss man dann über Internet machen, wo ja die Erfahrung der Leute mehr oder weniger nicht gegeben ist. Also die stehen erstmal da.
Denn im Gefängnis gibt es kein Internet. Nicht wenigen fehle da die praktische Erfahrung. Und es gäbe weitere Lücken.
Ihnen fehlt die persönliche Betreuung teilweise. Also manche, die Suchtberatung in Spandau zum Beispiel, bietet trotzdem auch Termine an. Aber es ist sehr zurückgefahren, also dass die Leute erstmal überhaupt einen persönlichen Ansprechpartner haben, der sie erstmal in ihren Belangen ernst nimmt und fachkompetent helfen kann. Also das ist sehr zurückgefahren, nicht auf null, aber sehr zurückgefahren.
Auf Nachfrage des Deutschlandfunks teilt die Pressestelle des Berliner Justizsenats mit, dass, Zitat, das vollzugliche Übergangsmanagement trotz diverser Maßnahmen aus Anlass der Covid-19-Pandemie nicht ausgesetzt wurde. Eine von der Berliner Staatsanwaltschaft angeordnete Strafunterbrechung führte jedoch zu einem verkürzten Entlassungsmanagement, welches auch von den pandemiebedingten Maßnahmen der aufnehmenden Träger, Institutionen und Einrichtungen beeinflusst war. Der Sozialdienst in den Justizvollzugsanstalten wirke weiterhin auf einen gelingenden Übergang hin, auch wenn diese Aufgabe durch die Covid-19-Pandemie nur eingeschränkt möglich sei. Der Anspruch, inhaftierte Personen in ein geregeltes Umfeld zu entlassen, bestehe weiterhin. Stimmten inhaftierte Personen der angeordneten Haftunterbrechung wegen ihrer finanziellen Situation und/oder Wohnraumsituation nicht zu, würden sie erst entlassen, wenn die unklaren Verhältnisse bereinigt seien. Soweit die Stellungnahme des Berliner Justizsenats, die offensichtlich den Erfahrungen des Sozialdienst katholischer Männer in Berlin draußen widerspricht. Doch es geht um ein grundsätzliches Dilemma jenseits der aktuellen Corona-Maßnahmen. Dieses sogenannte Übergangsmanagement fehle gerade bei den Gefangenen, die eine relativ kurze Haftstrafe abbüßen, nämlich bei denen, deren Geldstrafe bei Nichtbezahlung in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt wurde, kritisiert Sozialexperte Keicher.
Die Menschen gehen ja auch nicht aus dem intakten sozialen Leben in den Vollzug dann, sondern da gibt es ja eine multiple Problemlage in der Regel. Und da wird der Knast dann, der führt ja auch nicht zu irgendeiner Besserung. Das ist einfach nur eine Zeit, in der der Mensch dann verwahrt wird. Für den Justizvollzug ist es eine ganz unangenehme Geschichte, weil der Zeitraum nicht ausreicht, um irgendwelche Vollzugspläne sinnvoll zu gestalten oder irgendwelche Gruppenarbeiten dann da anzuleiern oder irgendeine Qualifikation dann auf den Weg zu bringen. Also im Grunde stören diese Menschen da.
Da agiere jedes Bundesland auf eigene Faust. Besser sei ein bundeseinheitliches Resozialisierungsgesetz. Vor Covid-19 sei ein Aufschub oder Unterbrechung der Ersatzfreiheitsstrafe undenkbar gewesen. Nun aber sei diese nicht mehr so wichtig, weil man Platz brauche. Besser sei daher in Zukunft ein Strafvollzug ganz ohne Ersatzfreiheitsstrafe, fordert Rolf Keicher von dem Evangelischen Bundesfachverband EBET.
Gefährliche Freiheit, wie sich Corona auf die Hilfe für ehemalige Häftlinge auswirkt, berichtete Thomas Klatt. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Und dort geht es heute um das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.